Ich möchte noch einmal anknüpfen an das, was wir letzte Woche gesagt haben. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass wir eigentlich vor Gott als Menschen, die wir nicht zum Volk Israel gehört haben, eigentlich tot sind. Dass wir keinen Zugang hatten. Und dass durch Jesus Christus etwas ganz Neues entstanden ist. Dass er alles neu gemacht hat. Dass wir in einen neuen Herrschaftsbereich Gottes hineingenommen sind. Und eine seelsorgerliche Problematik dabei war und ist, dass wir, wenn wir unser Leben anschauen, entdecken, auf der einen Seite hat sich durch Jesus Christus radikal etwas verändert. Wir gehören zum neuen Volk Gottes. Aber auf der anderen Seite merken wir, vieles ist so ähnlich, ist eigentlich unverändert. Und ich habe dann überlegt, welches Bild gibt es eigentlich für uns so als Erinnerung, das deutlich macht, wie denn das sich vorzustellen ist, diese Art der Veränderung, alt und neu, einst und jetzt. Und mir ist sind dabei zwei Bilder sozusagen über den Weg gelaufen, oder ich habe sie halt gesucht und dann habe ich sie festgehalten. Nämlich einmal dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, mit dem Schild Landesgrenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Und man fragt sich, wenn man das Bild sich wegdenken würde, wo bitteschön soll da eine Grenze sein? Vielleicht sagt der eine, gut, ich sehe ein Stück Zaun, aber da würde der Fachmann sagen, das ist ein Weidezaun, das ist kein Grenzzaun. Und doch merkt man, wenn man auf die andere Seite des Schildes kommt, so ähnlich wie die Landschaft ist, so fortgesetzt, so kontinuierlich, wie sie sich darstellt, man würde merken, einige wenige Schritte hinter der Grenze schon, ha, die sprechen eine andere Sprache. Hä? Und wenn man bezahlen wollte, würde man merken, mit Euro kommt man nicht weit, heute vielleicht geduldet, aber eigentlich sind die Schweizer stolz auf ihr Fränkli. Und wir würden merken, in verschiedenen Situationen wird sich völlig anders verhalten als bei uns. Bestimmte Werte, die bei uns vielleicht gelten, sind dort verpönt. Wir haben andere und neue Gesetze. Also eine Grenze, die markiert, hier ist ein Herrschaftsbereich zu Ende, aber hier beginnt ein völlig anderer. Und das Gleiche auch beispielsweise mit diesem Bild, der Fluss Tschuk in Kirgisien mit einer netten kleinen Geschichte. Auf der einen Seite ist Kirgisien, auf der anderen Seite ist, glaube ich, Aserbaidschan. Und das Interessante daran ist, es gab sozusagen in der einen Region darf man Wodka produzieren und verkaufen und in der anderen Region nicht. Was haben die Schmuggler gemacht? Wenn etwas verboten ist, ist es attraktiv. Was haben die Schmuggler gemacht? Sie haben kurzerhand einen C-Schlauch von der Feuerwehr mit Eisenstangen beschwert, durch den Fluss geleitet und dann den Wodka gleich auf der anderen Seite in Tanks gepumpt, ja, bis man es entdeckt hat. Das heißt, auch hier wäre eine Landschaft, wo man sagt, die setzt sich so schön fort. Und doch auf der einen Seite ein Verbot, auf der anderen Seite eine Genehmigung. Was hier verboten ist, dort erlaubt. Wir haben eine Veränderung hinter uns. Gott hat durch seinen Geist und durch Christus am Kreuz etwas radikal verändert, sodass Paulus die Geschwister anschreiben kann in Ephesus, einst wart ihr tot. Ihr hattet keine Hoffnung. Jetzt ist Neues geworden. Jetzt ist eine Veränderung. Jetzt seid ihr lebendig. Und Paulus nimmt diesen Gedanken auf und führt ihn weiter. Und da wollen wir heute dann doch einmal drauf schauen. Super. Christus, der Eckstein. Das ist die Überschrift. Und ich finde das Thema total spannend, weil in diesem Wort, das hier gebraucht wird, so eine Doppeldeutigkeit liegt, der wir uns nähern wollen. Christus, der Eckstein. Paulus geht den Gedanken von einst und jetzt noch einmal durch, hat aber einen anderen Akzent, nämlich er versucht deutlich zu machen, was ist passiert durch Jesus Christus. Er hat vorher stärker abgehoben darauf, ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig. Wir sind eine neue Schöpfung und sollen in Werken wandeln, die Christus vorbereitet hat. Und nun geht er noch einmal sozusagen in die Vollen und vertieft das Ganze. Er sagt, ich lese mal mit euch diesen Text, das ist die Einheitsübersetzung, erinnert euch also. Also die Ansprache an die Leser in Ephesus, also aus dem, was ich bisher gesagt habe, wünsche ich, dass ihr euch erinnert. Erinnert euch, denkt noch einmal zurück, führt euch noch einmal vor Augen, dass ihr einst, da haben wir wieder dieses Gegensatzpaar, einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Also die äußerlich Beschnittenen, das sind die Juden gewesen, die zum Volk Gottes gehörten. Und von ihnen wurden die Heiden als Unbeschnittene, als, na, man könnte jetzt so diese ganzen eingetragenen Bedeutungen mithören, so als Grobzeug, als Barbaren, würden die Römer gesagt haben, als, na ja, das ist, kann man vergessen, ja. Das ist sozusagen, wie vorhin angeklungen, die Leute werden auf der Müllkippe der Geschichte entsorgt, also das sind nicht, sind keine wie wir, wir sind die Besseren. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Jesus Christus ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden euch, den Fernen und uns, den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eck oder der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Typisch Paulus. Gigantische Worte, gigantische Gedanken, für uns vielleicht in vielerlei Hinsicht weit weg und fremd. Und wir müssen uns ein bisschen ranschaffen. Und das wollen wir auch miteinander tun. Eine erste Beobachtung. Wir finden in diesem Text immer wieder verschiedene Gegensatzpaare. Das liebt Paulus. Paulus macht gerne deutlich, was einmal hier war und nun dort ist. Also die Gegensatzpaare werden von ihm oft eingeleitet mit einst, ehedem, in jeder Zeit, vormals, je nachdem, welche Bibelübersetzung wir vorliegen haben, sind das so typische Hinweise darauf, dass wir darauf achten müssen, das ist einmal Vergangenheit und dann ist interessant zu suchen, wo steht das Wörtchen jetzt, heute, nun? Wo ist das, was Paulus aussagt, was neu geworden ist? In unserem Text finden sich noch mehr Worte in diesen Gegensatzstrukturen, nämlich fern, getrennt, keine Bürger, ohne Hoffnung, unbeschnitten. Das alles markiert die Situation vieler Christen in Ephesus, die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Spannend ist die Frage, warum schreibt das der Paulus den Ephesern? Wieso ist das dort Thema? Eine Gemeinde, in der sowohl Juden als auch ehemalige Heiden leben? Nun, ganz menschlich gesagt, vielleicht ist es so, dass sie zwar entdecken, ja, wir sind jetzt eine Gemeinde, wir wissen das ja auch von uns selber, aber, das ist so dann dieses menschliche Aber, ich gehöre schon seit längerem dazu als du. Aber, ich mache das mal so auf unserer Spielwiese, ich bin Baptist in der dritten Generation. Aber mein Onkel ist Pastor. Es gibt ja immer eine Etikette, die wir uns an die Brust beppen können, um deutlich zu machen, ich habe dir gegenüber einen Vorzug. Aber, ja, wir sind schon seit vielen Generationen dazu. Und so manches Mal, wenn man eine Gemeindesituation hat, wo wirklich Menschen dazukommen, die von christlichem Leben überhaupt keine Ahnung haben, dann ist das total spannend. Die Leute wissen zum Beispiel überhaupt nicht, wann steht man auf, wann setzt man sich hin. Kann hier eigentlich jeder ein Lied anstimmen oder ist das vorgegeben, was gesungen wird? Manche fragen auch, wenn die sich bekehrt haben, den Pastor habe ich auch schon erlebt, darf ich denn jetzt auch zum Gottesdienst kommen? Ich weiß nicht, warum die das vorher nicht glauben konnten. Und noch spannender ist, wenn man sagt, wir lesen heute aus dem Bibelbuch der Epheser und man plötzlich die Leute im Gemeindeleben entdeckt, die völlig verwirrt umhergucken. Erstens, die Leute haben eine Bibel dabei und sie nicht. Dann wo kriege ich so ein Buch her? Das braucht man hier offensichtlich. Und dann geht es darum, wo bitteschön finde ich das Epheser? Ja, dann sieht man, hat man Leute in der Gemeinde sitzen gehabt, wo man sagt, Epheser. Okay, hier steht kein Epheser. Ja, das ist das Alte Testament. Da gibt es noch ein anderes. Ja, das Neue. Aha, wo ist denn das? Hinten. Gucken Sie ganz hinten. Dann haben Sie nur, bis Sie mitbekommen haben, wie es läuft, was Sache ist, wo man nachschlagen muss. Ohne Hoffnung, unbeschnitten, ohne Ahnung, fremd, überhaupt nicht eingeweiht. Und in einer solchen Situation gibt es Spannungen mitunter. Eine der Spannungen zum Beispiel in der Gemeinde, in der ich einmal war, dass so junge Leute, frisch bekehrt, sich einfach hingesetzt haben, wo ein Platz frei war. Dass es aber heimliche Plätze gab, die immer belegt worden sind von bestimmten Geschwistern, über Generationen heilig gesessen, das war denen völlig fremd. Jetzt gab es Konflikte, kommt die Schwester an, sitzt so ein strubbeliger Ex-Heide, sitzt plötzlich halb, auch nicht ordentlich angezogen, auf ihrem Platz. Da sitze ich immer. Das habe ich nicht gewusst. Aber ich sitze da immer. Der ist dann freiwillig gegangen. Macht aber deutlich, wie schwierig das mitunter werden kann. Die Krönung, in Anführungszeichen, habe ich erlebt, als jemand aus dieser Gemeinde, wo dann wirklich viele, viele Leute aus der säkularen, also Vollheiden sich bekehrt haben, dass mir dann jemand sagte, ich will nicht mehr, dass sich Leute bekehren. Ja, warum nicht? Das ist nicht mehr meine Gemeinde. Ich will meine alte Gemeinde zurück. Warum? Ha, da weiß man, wie es läuft. Da muss man sich, muss man nicht nachdenken. Da muss man sich nicht neue Namen merken. Da muss man den Leuten nicht erklären, wie das hier eigentlich läuft. Und vor allen Dingen, ich meine, die sollen erstmal so lange in der Gemeinde sein wie wir. Jetzt kommen die ganz frisch rein und fragen uns, ob man das immer so machen muss. Das sind ja Revoluzzer. Die wollen mit einem Mal alles verändern. So geht das aber nicht. Für die Zeit der Epheser kann es genauso gewesen sein, dass zwischen der judengeprägten Gruppe in Ephesus und den Heiden Spannungen auftauchten. Wer hat den Vorrang? Vielleicht war es so, dass auf der einen Seite eventuell mehr Juden da waren als Heiden. Und dann wollte man so eine bestimmte geprägte, traditionelle Form des Gottesdienstes, wie man es vielleicht aus der Synagoge kannte, fortsetzen. Oder es war andersrum, dass es vielleicht mehr Heiden gab als Juden und dann im Grunde genommen Paulus hier noch einmal deutlich macht, schaut mal, ihr lieben Heiden, ich möchte euch da noch mal dran erinnern, bevor es euch gab, gab es uns. Bevor ihr zum Glauben gekommen seid, ihr seid zum Glauben gekommen, weil Jesus Christus euch erlöst hat. Ihr hattet vorher keinen Anteil an den Bundesverheißungen. Ihr hattet keinen Anteil an der Gemeinschaft mit Gott. Ihr hattet kein Verhältnis zu dem, was das Wort Gottes und Gott bedeutet. Das ist alles erst durch Christus geworden. Also überhebt euch nicht, ja, unter der Hand. Es ist so, ihr seid dazugekommen. Paulus möchte also hier an der Stelle den beiden Gruppen noch einmal deutlich machen, wie und was geschehen ist in der Vergangenheit. Er macht deutlich, einst wart ihr fern, jetzt seid ihr nah. Einst wart ihr keine Mitbürger, abgeschnitten von allen Verheißungen, jetzt seid ihr Mitbürger. Einst wart ihr ferne, ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart in der Welt, ihr wart sozusagen, ihr konntet nicht auf eine Gemeinschaft mit Gott hoffen. Und jetzt gehört ihr quasi zum Hausstand Gottes, ihr seid aufgenommen in die Familie Gottes. Und stellt euch vor, ihr dürft jetzt sogar mit eingebaut werden in einen neuen Tempel, sodass der Geist Gottes in euch, unter euch und unter uns gemeinsam wohnt. Paulus zeichnet mit groben und großen Strichen an verschiedenen Weisen sozusagen den Unterschied nach zwischen früher und heute und was anders geworden ist. Und dann vertieft er das Ganze und macht deutlich, woher das kommt. Der Mittelteil unseres Textes, da beginnt er und sagt, er ist unser Friede. Das ist das, was Jesus Christus gemacht hat. Der Friede ist nicht durch einen Vertrag entstanden. Der Frieden ist nicht entstanden durch Veränderung von Grenzanpassungen. Der Friede ist nicht entstanden, dass der eine an die andere Gruppe eine Reparationszahlung gibt. Der Friede, den Paulus hier in die Mitte stellt, ist der Friede in Christus Jesus als Person. Warum ist das interessant? Ich will schon mal den Bogen spannen, so in die seelsorgerliche Dimension oder in den Bereich des Glaubensvollzugs im Alltag, wo es dann darum geht, dass wir sagen können, Frieden finden wir in unserer Welt, in der wir leben, ja oft dadurch, dass wir einen sogenannten Kompromiss suchen. Wir gucken uns das Problem an und wir versuchen, die berechtigten Meinungen und Wünsche und Sehnsüchte von Menschen zu vermitteln und zu sagen, das ist die Mitte, das ist die gute Mitte und das ist jetzt dann sozusagen, jetzt ist Frieden, ihr geht dorthin oder du gibst so viel ab und so viel und dann ist Friede. Das Spannende, was Paulus macht, ist, wenn ihr Frieden haben wollt, müsst ihr, so Paulus, zu Jesus Christus als Person kommen. Der Friede ist nicht in einer Sache. Der Friede liegt in Jesus Christus, eurem, unserem Herrn. Was ist der Unterschied? Nun, wenn ich persönlich zu Jesus Christus komme, weiß ich, dass ich mit meinem Leben und mit meiner Schuld und meinem Mangel, mit meiner eigenen Versuchlichkeit sozusagen vor Christus bin. Es fällt mir schwer, wenn ich selber zu Christus komme, in einer Angelegenheit, die mich bewegt, mich persönlich draußen zu halten. Ich spüre, dass die Wirklichkeit zwischen mir und Jesus Christus die Wirklichkeit ist, wo Jesus mich fragt, was siehst du den Stachel im Auge des anderen, und siehst deinen eigenen Balken nicht. Wie steht es um dein Herz? Wie steht es um dein Leben? Bevor du dich über die anderen beschwerst, oder auch wenn du dich über die anderen beschwerst, dann nur so, dass ich mit dir auch dein eigenes Leben angucke. Und in dieser Gegenwart, in dieser Personalität der Begegnung zwischen mir und Jesus, da verändert sich in mir so viel, dass eigentlich, wenn ich es will, Frieden möglich wird. Aber ein anderer Friede. Einer, der eben nicht nach meinen Bedingungen, nach meinen Wünschen, nach meinen Kriterien, nach meinen Maßstäben entsteht, sondern ein Friede, der geboren wird aus der Begegnung und aus dem, was Jesus Christus gemacht hat. Und das ist was anderes. Jesus Christus hat sich mit uns versöhnt. Er hat sich sozusagen persönlich in die Trennung gestellt zwischen uns und Gott. Er ist gekommen und hat gesagt, das, was zwischen euch steht, die Scheidewand des Gesetzes, das, was zwischen euch steht, die Mauer sozusagen der Religiosität und der Grenze zwischen dem Volk Gottes und denen, die nicht zum Volk Gottes gehören, diese Mauer muss weg. Wir erinnern uns vielleicht so an die Zeit damals, als in Deutschland die Mauer fiel. Die Mauer muss weg. Es gibt Dinge, die trennen. Und er macht deutlich, Paulus, das Gesetz hat getrennt zwischen denen, die dazugehörten und denen, die nicht dazugehören. Und dazugehören konnte man nur durch Geburt oder eben durch eine nachträgliche Beschneidung. Aber es war schwierig hineinzukommen, weil das Leben der jüdischen Gemeinschaft damals, wie an vielen Stellen, viele Jahrzehnte auch später, nicht nur freiwillig, aber eben auch freiwillig, bedeutete, dass die religiöse Gemeinschaft sich abgrenzt. Es gibt ja zwei Arten von Isolation. Das eine Mal wird man ausgegrenzt und isoliert, und das andere Mal grenzt man sich selber ab und zieht sich zurück in die Schar und in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind rein. Wir sind klein, wir sind fein und wir sind die Richtigen. Und das hat eine interessante Wirkung. Wenn man das richtig heftig intensiv lebt, sind die Menschen, die einem begegnen, ganz schnell in der inneren Haltung und Wahrnehmung, ich gehöre nicht dazu. Die sind unter sich. Da gehöre ich eigentlich gar nicht hin. Und Jesus hat das gesehen und hat deutlich gemacht, diese Trennung muss überwunden werden. Und er hat sie überwunden. Paulus schreibt, er hat sie niedergerissen. Er hat in sich als Person und durch sich, durch sein Sterben am Kreuz, diese Trennwand eingerissen. Und dahinter steckt vielleicht auch das Bild, das uns gar nicht mehr so vor Augen steht, aber damals den Juden und den Christen vor Augen stand, man konnte nicht in den Tempel zum Gottesdienst, dort, wo die Juden sich trafen, gehen. Gleich, wenn ich willens gewesen wäre, ich habe mir die Haare gewaschen, ich habe mir ein neues Gewand gekauft, ich habe mir neue Jesuslatschen auf dem Markt besorgt, ich habe mich angestrengt und ich möchte doch auch jetzt einmal mit euch richtig feiern. Und man entdeckt, das geht nicht. Man kommt bis zu einer bestimmten Schranke, bis zu einer Zwischenwand, bis dorthin, wo man so als Besucher kommen durfte. Aber dann war die Wand eine unüberwindliche Mauer. Da kam man nicht durch. Jesus hat diese Wand eingerissen. Jesus hat deutlich gemacht, in mir, in meiner Person, ich bin sozusagen wie mit meinem Sterben am Kreuz wie eine Tür, die ich in diese Mauer hineinbringe, wie eine Bresche, die ich schlage, sodass ihr hindurchgehen könnt. Der Zugang, der verwehrt war, ist in mir und durch mich frei geworden. Die Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass ihr nicht dazukommen konntet, habe ich überwunden. Diese alten Gesetze in ihrer unendlichen Vielfalt sollen und dürfen euch nicht mehr bestimmen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares. Es heißt in unserem Text, dass Jesus Christus in sich die beiden sozusagen, den Heiden und den Juden, zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Das, was unvereinbar, unvermengbar nebeneinander stand, da sagt Jesus, in mir, wenn ihr mir glaubt, in mir beginnt eine neue Qualität von Leben. In mir seid ihr alle, egal woher ihr kommt, eine neue Kreatur. Und dieser Gedankengang, den Paulus hier entfaltet, kommt her, wir ahnen es, wenn ihr so ein bisschen bibelbewandert seid, dass Paulus ja auch schreibt, dass die Gemeinde der Leib Jesu ist. Dort, wo wir zu Jesus Christus kommen, wo wir in ihm, durch ihn, in ihm sozusagen Erlösung haben, werden wir alle gemeinsam zu einem neuen Menschen unter der neuen Herrschaft Jesu Christi im Reich Gottes. Die Unterschiede, die Entfernungen sind aufgehoben. Er hat in sich durch sein Sterben am Kreuz diese Qualität von Leben geschaffen. Zweitens, Christus ist der Eckstein. Er sagt in unserem Text, in ihm baut sich ein neuer Tempel, ein neues Haus für Gott auf. Wir lesen in den Versen am Schluss, in den Versen 19, dass wir sozusagen eben nicht mehr Fremdlinge sind, nicht mehr Beisassen sind, sondern Mitbürger. Wir gehören hinein in die neue Stadtgemeinschaft. Das Bild von Mitbürger ist entlehnt aus dem, wir merken, wie viele Bilder da drin sind in dem Text, in der Vorstellung des Paulus und in der Gemeinde von Ephesus sehr vertraut. Sie gehörten nicht früher zur Stadtgemeinschaft der griechischen Stadt. Sie waren nicht voll Mitglied in der Bürgerschaft. Sie waren Besucher, Touristen, Sklaven. Aber jetzt hat sich alles verändert. Sie gehören hinein in das neue, von Jesus Christus geschaffene Volk Gottes. Und zwei Dinge möchte ich an dieser Stelle noch einmal aufzeigen. Das eine, alles, was Paulus bisher gesagt hat, ging im Wesentlichen darauf hin, dass er sagte, ihr selber als Menschen habt in eurer Gemeinschaft mit Gott und untereinander eine neue Qualität in Jesus gewonnen. Das ist für uns heute interessant, weil wir sehr stark in dieser persönlich individualisierten Denke drin sind. Wir hören ganz intensiv, was Jesus Christus mir persönlich geschenkt und geschaffen hat. Ich bin erlöst, ich bin neu gemacht worden, ich habe Anteil am Heil, ich gehöre zu Jesus Christus. Alles das sucht Paulus den Geschwistern nahezubringen, und das ist sozusagen diese persönliche, diese psychosoziale Ebene, wo Paulus deutlich macht, das, was Jesus Christus bewirkt hat, ist für euch persönlich in dieser Form, in dieser Weise Gewinn. Das ist neu. Aber dann verändert sich seine Sprachlichkeit, seine Bilder. Er sagt in unserem Text, dass wir jetzt sozusagen die Neuen sind, das neue Volk Gottes, Beisassen, Mitglieder, Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes. Und jetzt beschreibt er es, dass wir sozusagen aufgebaut sind, mit ihm aufgebaut sind, auf einer neuen Grundlage. Schaut. Er sagt, dass Jesus Christus der Eckstein oder der Schlussstein des neuen Tempels oder des neuen Gebäudes ist. Was bedeutet das? Paulus nimmt nun das Bild von der persönlichen Erlösung, von dem, was Christus getan hat, und hebt es auf eine andere Ebene. Er hebt es auf die Ebene, dass er sagt, das neue Volk Gottes, die neue Gemeinde Gottes, ist wie. Und jetzt gebraucht Paulus keine Bilder von menschlichem Zwischeneinander. Er gebraucht keine Bilder von menschlichem Miteinander. Sondern er gebraucht zunächst einmal Bilder, statische Bilder, räumliche Bilder, wo er deutlich macht, diese neue Qualität eures Miteinanders ist zugleich, und jetzt kommt der Vergleich, wie ein Bau, der auf einem Eckstein aufliegt oder einem Schlussstein. Bleiben wir mal bei dem Bild des Ecksteins. Das griechische Wort gibt beides her. Was ist der Eckstein? In unserem Bild seht ihr ganz links sozusagen den Baugrund. Wir haben vorhin davon gehört, so ein Eckstein wurde in der Regel als Grundlage, als Vermessungspunkt für den antiken Hausbau gelegt. Der Eckstein war maximal rechtwinklig gehauen, möglichst gleich und glatt geschlagen. von der Struktur des Ecksteins, von seiner Winkelbildung ins, sozusagen gingen die Mauern aus und bestimmten den Grundriss des Hauses. Und nun kann man auch vielleicht verstehen, dass so ein Bauherr sagt, dieser Eckstein, der ist so schlecht gearbeitet, es gibt eine lommelige Mauer, der ist nicht gut. Der Eckstein ist also das Bild dafür, für die Grundstruktur, für die Grundlegung, einen anderen Grund, so schreibt Paulus im Korintherbrief, einen anderen Grund vermag niemand zu legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Von diesem Grundstein baut sich das neue Haus, der neue Tempel auf. Warum ist das interessant? Warum ist das wichtig? Nun, weil Paulus deutlich macht, das Neue, die neue Qualität des Erlöstseins, des Mitbürgerseins, des Hausgenossen Gottesseins, diese neue Qualität der Versöhntsein zwischen Juden und Heiden drückt sich nicht nur auf der zwischenmenschlichen und persönlich subjektiven Erlösungsebene aus, sondern gewinnt eine Norm, gewinnt eine Ausrichtung, gewinnt eine Struktur, gewinnt sozusagen einen Winkel, der alles andere auch bestimmt durch Jesus Christus als dem Eckstein. Es ist also nicht nur ins persönliche Belieben gestellt, wie leben wir jetzt, wir sind versöhnt, wir sind erlöst, das ist doch eine tolle Zeit. Sondern Paulus sagt, ja, das ist richtig so, aber dieses neue Miteinander, dieses Miteinander, das Gott in Jesus Christus geschaffen hat, hat eine Struktur, ist wie ein Tempel. Der eine Gedanke ist sozusagen Christus der Eckstein. Von ihm her, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, auf der Lehre der Apostel und Propheten, von hier wird sozusagen auf der einen Seite der Grundstein, der Eckstein gelegt, dann wird der Grund, die Grundmauer der Apostel und Propheten, die Lehre der Apostel und Propheten gelegt und darauf baut sich dann der neue Tempel auf. Wenn man als Gemeinde ein Gemeindehaus baut, ist total interessant, habt ihr ja schon hinter euch, und man hat so eine erste Sitzung und macht so eine Art Brainstorming, also so ein Zusammentragen, was ist uns wichtig beim Gemeindehausbau, dann kann es passieren, dass man mitten in der ersten Sitzung schon mal hört, also ich möchte auf jeden Fall einen kinderfreundlichen Wendeanstrich. Wir wissen zwar noch nicht, was wir bauen, aber auf jeden Fall nicht weiß. Die anderen sagen von mir aus gleich, ich möchte aber ganz bestimmte Thermostatventile. Also ohne die alten will ich nicht wieder haben. Und wir haben oft schon eine Vorstellung von dem, was wir gerne haben möchten, haben aber noch gar nicht entschieden, ja, was bauen wir eigentlich für ein Haus? Vielleicht bauen wir eine riesige Mehrzweckhalle, eine Turnhalle und nehmen das als Gottesdiensthaus. Danach können wir Sport treiben. Vielleicht übernehmen wir ein altes Schulgebäude und gestalten es als Gemeindehaus um. Dann sind Maße vorgegeben. Wie wollen wir bauen? Was ist eigentlich der Stil des Hauses, den wir haben, in dem wir dann miteinander leben? Paulus sagt, was wir für ein Haus sind, miteinander, wird grundlegend bestimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, von Jesus dem Eckstein und von den Grundmauern der Apostel und Propheten, und darauf bauen wir auf. Das ist das Bild, das dahinter liegt, wenn wir vom Eckstein reden. Wenn wir vom Schlussstein reden, dann reden wir von einem schrägen Stein, der trapezförmig geschnitten ist und der einen Bogen abschließt. Man kann einen Bogen sozusagen dadurch freitragen, mauern und aufbauen, dass am Ende berechnet der Schlussstein oben in die Mitte gesetzt wird und der Druck des Schlusssteines auf die Seitenwände des Bogens so abgeleitet werden, dass dieser Bogen in sich selbst steht. Und dann wäre die Bedeutung dieser Bibelstelle, dass Gott die Gestalt der Gemeinde und der Kirche in Jesus Christus fest und beschlossen hat, und dass das im Grunde genommen sozusagen eine vorgegebene, fertige Größe ist, in der wir uns dann irgendwie finden. Mir gefällt der Eckstein besser, weil er offen lässt, auf dieser Grundlage bauen wir auf. Weil im Petrusbrief lesen wir, lasst euch als lebendige Steine in den Tempel einbauen. Der Tempelbau, den Christus hier vorhat, der Bau, den Jesus hier hat, dieser neue Bau des Tempels mit den Menschen, die einst nicht dazugehörten, jetzt aber dazugehören, dieser Bau geht weiter. Dieser Tempel ist noch nicht fertig. Da ist noch Dynamik. Da sind noch viele Menschen, die darauf warten, als lebendige Steine Gottes dazugebaut zu werden. Da sind noch viele Menschen, die verloren sind, die keine Hoffnung haben, die zurückgewiesen sind, die elend und einsam sind. Die gilt es zu finden und zu suchen, dass wir sie einbauen können in den Tempel. Und ein letztes. Die Kirche erhält sozusagen, oder die Gemeinde Jesu, erhält Gestalt durch den Eckstein Jesus und die Grundmauern der Apostel und Propheten. Das sind sozusagen, auf dieser Grundlage wird Gemeinde Jesu gebaut. Die Gemeinde Jesu ist also ein räumlich strukturiertes Gebilde. Ich habe hier mal ein altes Bild von dem Tempel noch genommen, um deutlich zu machen, früher war es so, dass man gar nicht durch die Seitenhallen reinkam, oder wenn man reinkam, war genau festgelegt, bis wohin jede Gruppe gehen durfte. Das, was Neues in Jesus Christus ist, dass Menschen von überall her zu ihm hinzukommen dürfen, aber dass es nicht beliebig ist. Sondern Paulus macht deutlich, es gibt eine strukturierte, eine klar definierte Gemeinde und ein räumliches Bild dafür, aus dem deutlich wird, diese neue Gemeinde ist erkennbar, hat Struktur und baut sich entsprechend dem, was Christus als Eckstein vorgegeben hat und was die Apostel lehren, auf. In dem neuen Tempel, den Jesus erwirkt hat und durch den Geist als Wohnung Gottes aufgebaut wird, gilt es, leben zu lernen. Also in dem neuen Tempel, den Jesus durch sein Sterben am Kreuz, durch die Versöhnung, die das bewirkt hat, grundgelegt hat, durch den Geist Gottes, der Menschen inspiriert und ihnen die Augen öffnet, wer Jesus ist, und sie zu Jesus an den gläubig werden lässt, wird dieser neue geistige Tempel aufgebaut. Und das, was Paulus in den folgenden Kapiteln nachher entfaltet, ist, dass er die Epheser daran erinnert, diese Grundlegung, das, was Gott in Jesus Christus begonnen hat, wovon ihr persönlich profitiert, ihr seid schon erlöst, ihr seid neu geworden, ihr habt Versöhnung, ihr habt Friede mit Gott. Und das, so Paulus, verpflichtet euch auch in diesen Rahmen, in diesen Grundstrukturen, die Jesus und die Apostel gelegt haben, zu leben, sich zu bewähren und zu leben, und Gestalt zu gewinnen. Warum ist das wichtig? Ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es darum geht, dass, wenn ich persönlich mit etwas klarkomme, wenn ich persönlich gläubig bin, wenn ich persönlich erlöst bin, dass mir das im klassischen Sinne reicht. Dahinter steckt so ein, unkommentiert gelassen, einfach so ein gewisser Vorteilsgedanke. Das ist mein Gewinn. Das tut mir gut. Und das, was aber die Bibel sozusagen nochmal deutlich macht, was Paulus auch nochmal deutlich macht, ist, dass er sagt, das allein reicht nicht. Reicht insofern nicht, weil es die Frage nicht beantwortet, wenn ihr jetzt viele verschiedene Leute seid, die erlöst worden sind, was bedeutet das für euch als Gemeinschaft? Wonach und wie wollt ihr miteinander geistliches Leben gestalten? Wie soll sich ausdrücken und gestalten, was das neue Volk Gottes sein soll? Im Alten Testament war es so, da gab es ein klares Drinnen und ein abgegrenztes Draußen. Im Neuen Testament ist es so, dass man sagen kann, die Einladung Gottes in Jesus Christus gilt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jeder, der das will, kann und darf an dieser Stelle gläubig werden und dazukommen. Da gibt es keine von Menschen künstlich aufgerichteten Grenzen im klassischen Sinn. Da gibt es die große und breite Einladung an alle. Wer Erlösung will, wer Versöhnung will, wer Vergebung der Sünden will, soll zu Jesus Christus ans Kreuz kommen. Dort wird sie ihm gewährt. Aber die Frage, die daraus resultiert, ist, gut, jetzt sind viele erlöst, Jetzt sind viele zum Glauben gekommen. Wann, wo und wie leben die? Wo leben die miteinander? Wie gestaltet sich das? Was hat Gott sich dabei gedacht? Wie soll denn das neue Gottesvolk gestaltet werden? Wie sieht denn die Gemeinde Jesu, wie sieht denn der neue Tempel, das neue Volk Gottes aus? Nun sagt Paulus, die sind grundgelegt auf Jesus Christus. Die sind grundgelegt auf die Lehre der Apostel. Und der Geist Gottes wird sie fügen und führen, nach diesen Grundlagen, nach diesen Grundmaßen zu leben, Leben zu gestalten und Gemeinde und Gemeinschaft zu leben und Gemeinde zu gestalten. Und das ist spannend. Das ist interessant, nachzudenken und nachzuhorchen, überhaupt, dass Gott auch dieses neue Volk Gottes strukturiert und Paulus braucht dafür räumliche Bilder, denkt und von räumlichen Größen spricht. Ohne damit, und das ist das Tolle, ohne damit in eine alte Ausgrenzung zu verfallen. Aber auch auf der anderen Seite, ohne damit vom Pferd zu fallen, sozusagen in eine Beliebigkeit, die Gemeinde Jesu preiszugeben. Wir wollen in den nächsten Wochen weiter darüber nachdenken. Deshalb steht da unten, Fortsetzung folgt. Das war es erstmal für heute. Amen.